Das Buch Ruth ist ja, sage jetzt mal, ein spezielles Buch. Und es gibt ja im Alten Testament genau zwei Bücher, die nach Frauen benannt sind. In guter Art und Weise würde ich jetzt natürlich abfragen, oder, welches das andere Buch ist. Esther, genau. Und dieses Buch Ruth ist in einem gewissen Sinne wie ein Juwel. Wenn man ja ein Juwel anschaut, dann ist es etwas, das ganz speziell ist, oder? Vielleicht nicht groß, aber speziell. Und es leuchtet, es hebt sich ab vom Hintergrund. Und so ist es auch beim Buch Ruth. Das Buch Ruth ist ja in unseren Bibeln nach dem Richterbuch eingeordnet, vor dem Samuelbuch. Und alle, die die Richter kennen, oder, das war ja nicht gerade eine tolle Zeit und war gekennzeichnet von, ich sage es jetzt mal gelinde gesagt, von geistlichem Chaos. Und Ruth hat genau in dieser Zeit gelebt. Wir wissen nicht ganz genau, wann sie gelebt hat, das wird uns nämlich gar nicht geoffenbart, aber es war in dieser Zeit der Richter. Und so möchte ich einsteigen in den Text und lese zuerst mal so das Vorwort von dieser Novelle. Ruth 1,1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem, was ja übersetzt Haus des Brotes heißt, in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech, was übersetzt heißt, mein Gott ist König. Und der Name seiner Frau Noemi, was übersetzt heißt, meine Liebliche. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter. Ephratiter ist ein anderer Name für Bethlehem, oder also der Ort Bethlehem. Hieß auch so früher, aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Noemis Mann, starb. Und sie blieb alleine übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen, der Name der eine war Orpa, der Name der anderen war Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Das ist der Einstieg in diese Geschichte. Und ich habe im Titel angefügt, das ist eine Novelle. Für alle diejenigen, die sich mit Literatur beschäftigen, die wissen, eine Novelle ist normalerweise eine Kurzgeschichte, eine Geschichte, bei dem man sagen kann, es wird etwas Außergewöhnliches erzählt, etwas Neues, da kommt ja das Wort her, oder Novelle, aber eigentlich in normalen Umständen. Also die Lebensumstände, die beschrieben sind, sind eigentlich ganz alltäglich und doch was passiert, ist außergewöhnlich. Und die einzelnen Charakteren, die hier dann auch aufgezeigt werden, werden meistens nicht sehr groß ausgeführt in ihren Charaktereigenschaften, sondern man sagt dem so ein bisschen einseitig. Und wenn man einen Charakter sich überlegt, Ruth, Noemi, wer immer auch hier jetzt drin ist, dann werden wir wahrscheinlich, oder Boas, irgendein Bild davon haben, oder wenn wir die Geschichte kennen. Nun, eine Novelle beginnt eben mit einem so einem kleinen Abschnitt und führt uns in eine bestimmte Situation, je nach Art der Novelle, eben in diesem Falle in ein Drama. Mit sehr kurzen Pinselstrichen wird hier aufgezeigt, was passiert ist. Und aus dem Haus des Brotes ausgezogen, weg nach Moab. Moab, was ja schlussendlich ein Volk war, das immer in Gegnerschaft war, feindschaftlich war gegenüber Israel, und sie sind jetzt dort. Und die ganze Tragik nimmt jetzt zu. Der Mann stirbt, die beiden Söhne sterben. Sie bleiben zurück. Und wenn wir uns heute überlegen, so, ja gut, da gibt es ja sicher dann die Witwenrente, oder? Das gab es damals natürlich nicht. Oder? Es gab keine Witwenrente. Und wenn wir jetzt die Gesellschaft, und du hast vorhin angesprochen, Hierarchie oder ich sage dem einfach Gottes Ordnungen, Rollen, da gibt es natürlich diese Ordnung, die Gott gedacht hat. Und dann gibt es eben Gesellschaftsordnungen und Gesellschaftsrollen. Und die ändern sich. Aber im Altertum war es einfach so, dass Frauen, die als Witwen ohne Kinder, das muss man noch sagen, betonen, ohne Kinder dastanden, die waren in der Skala zu unterst. Angewiesen auf die Almosen von anderen. Das war die Situation. Ziemlich hoffnungslos, ziemlich tragisch. So ist dieser Einstieg in die Geschichte. Ich möchte noch ein paar einleitende Worte sagen. Grundsätzlich, jedes Buch der Bibel ist Wort Gottes. Und wir kennen die Verse aus Hebräer 4, ich möchte die vielleicht noch lesen, 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nur vielleicht bis hierher. Das Wort Gottes ist lebendig. Gott hat sein Wort gegeben, er hat gesprochen und dieses Wort ist über diese Jahrtausende immer noch heute lebendig. Und es fasziniert mich immer wieder neu, wie eine solche Geschichte auch genau zu uns reden kann. Wie Gott zu uns reden kann. Es ist nicht irgendeine Geschichte. Es ist nicht einfach eine interessante Geschichte. Nein, es ist Gott, der mit dir, der mit mir reden will. Und das ist immer wieder wichtig, wenn wir uns dem Worte Gottes nähern. Nun, das Buch Ruth, wie ich gesagt habe, ist ein Juwel, ist ein Literaturjuwel. Es ist sehr sorgfältig aufgebaut. Eben Literaturgattung, das ist ja wichtig, man muss sich ja beschäftigen, was für eine Literaturgattung ist denn das überhaupt, damit man das Wort Gottes auch richtig versteht. Ist ja ganz etwas anderes, ob ich irgendwo Gesetz habe, Geschichte habe oder ob es Poesie ist. Oder? Das sind ganz andere Literaturgattungen. Hier haben wir eine Novelle, eine Erzählung. Nun ist natürlich die Frage, wie ist denn überhaupt diese Erzählung oder weshalb ist denn diese Erzählung überhaupt in die Bibel reingekommen? Wäre ja auch eine Frage, der man nachgehen könnte. Da muss man sich überlegen, Verwandtschaftsverhältnis von der Ruth zu wem? Zum David. Klar, in der Linie dann schlussendlich auch zu Jesus, aber zu David. Das heißt, zur Zeit von David wurde diese Novelle geschrieben. Man weiß nicht ganz genau, ob es vielleicht der Samuel war. Aber es ging schlussendlich darum, es gab da irgendwie Gerüchte, dass man gesagt hat, was, der David, der wird jetzt da König. Aber doch da die Vorkammer, die Urgroßmutter, glaube ich, die war doch da von Moab. Und Moabiterinnen, die hatten also nicht den besten Ruf. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern an die Geschichte, 4. Buch Mose. Da war doch irgendwie dieser komische Prophet, Bileam. Und dann war doch Balak, und der war moabitischer König. Der wollte das Volk verfluchen, mittels Bileam, aber das ging nicht. Gott hat eingegriffen. Und dann war die böse List oder, von Bileam, dass er dem Balak gesagt hat, weißt du was, du kannst dieses Volk nur, oder mit anderen Worten, du kannst Gott nur gegen dieses Volk aufhetzen, wenn es sündigt. Man muss sich das mal vorstellen, oder? Das ist wirklich teuflisch inspiriert, oder? Und das ist übrigens auch die gleiche Taktik auch heute, oder? Der Feind will uns immer irgendwie verführen, damit wir sündigen und dann denkt er, ja, dann wird Gott sich dann lossagen von denen, oder? Zum guten Glück leben wir eben in der Gnade, wie wir es auch gesungen haben. Und dann war eben genau diese Verführung, moabitische Frauen. Ihr könnt das nachlesen im 4. Buch Mose. Kapitel 25 und folgende. Und so hatten eben die moabitischen Frauen einen miserablen Ruf. Das muss man immer sich auch noch gewahr werden. Also eine moabitische Frau, das war so das Letzte, mit dem sich ein Israelit, also ein wirklicher Israelit, oder, eingelassen hätte. Deshalb war es nötig, diese Geschichte aufzuzeichnen, um zu zeigen, dass eben diese Ruth eine vorbildliche Frau ist. Eine wirklich vorbildliche Frau. Und deshalb ist übrigens auch im Kanon, also in der Anordnung der hebräischen Bibel, die ist ja anders, oder? Wir haben die Anordnung unserer Bücher gemäß der griechischen Übersetzung, oder im Altertum, von der Septuaginta. Aber in der hebräischen Bibel gibt es eine andere Reihenfolge. Und es ist ganz interessant, das Buch Ruth ist nach den Sprüchen eingeordnet. Und wer weiß, was im letzten Kapitel von Sprüche ist, Sprüche 31, diese Fragen von den die tüchtige Ehefrau, genau. In Hebräisch Eshet Chayil, diese tüchtige Ehefrau. Und genau dieser Begriff wird für Ruth verwendet. Schlussendlich, wenn man das dann nachliest, sieht man dann im Kapitel 3, dass Boas das sagt: Alle Leute hier in Bethlehem wissen, dass du eine Eshet Chayil bist, dass du eine tüchtige Frau bist. Eine tugendhafte Frau, eine vorbildliche Frau. Und deshalb ist im hebräischen Kanon eben Ruth genau nach Sprüche angeordnet. Um wie ein Beispiel zu geben. Sagen, da habt ihr ein Beispiel. Und für die Juden übrigens, oder? Ich meine, das war ja für die ein Problem, oder? Die sagten immer, ja, wir Juden, oder? Und die Heiden da draußen, oder? Und Gott hat immer wieder Heiden genommen als Beispiele, um ihnen vor Augen zu führen, was er eigentlich möchte. Und so ist Ruth eben auch genauso ein wunderbares Beispiel, eine wunderbare Frau. Und das leuchtet wirklich hier inmitten von diesem Chaos, von dieser Richterzeit. Nun, wenn wir den biblischen Text anschauen, insbesondere jetzt oder speziell jetzt auch im Alten Testament, dann geht es auf der einen Seite immer darum, eben man muss sich mit dem Text beschäftigen, eben was ist das für eine Literaturgattung, mit der Übersetzung, mit der Sprache, man muss sich mit der Kultur auseinandersetzen, wie war das denn genau zur damaligen Zeit, und so schlussendlich die Geschichte und die Handlung zu verstehen. Das ist eine Sache. Also dass man wirklich genau versteht, aha, das und das ist passiert, es ist so und so eingeordnet, man hat diese Bezüge, oder, zum Alten, also zu den Büchern vorher und den Büchern nachher, also insbesondere natürlich auf die Gesetze zum Beispiel, Gesetze für die Armen gibt es ja einen schönen Bezug, oder die sogenannte Schwagerehe, diese Leviratsehe gibt es einen schönen Bezug, oder eben später dann schlussendlich auf David. Und wenn nochmals überlegt, wohin hat eigentlich David seine Eltern gebracht, als er da fliehen musste vor Saul? Ist das noch bekannt? Genau nach Moab. Und als ich diese Geschichte, ich weiß noch, vor vielen Zeiten mal gelesen habe, wieso um Himmels Willen bringt er jetzt seine Eltern nach Moab? Oder? Und als ich mich wieder so richtig hier beschäftigt, kam das wieder hervor, so, ja, ist ja klar, oder? Er hatte Beziehungen zu Moab, weil er Ruth eben von Moab ist. Und deshalb hat er eben seine Eltern nach Moab in Sicherheit gebracht. So, dann haben wir aber eine zweite Ebene. Oder ich sage, es gibt wie drei Ebenen. Wenn ihr den Text anschaut, die erste Ebene eben Geschichte verstehen, was genau ist, die Zusammenhänge sehen. Die zweite Ebene sehen wir hier, das ist die geistliche, moralische Belehrung. Eben, es ist Wort Gottes. Es ist lebendiges Wort Gottes, das zu uns reden möchte, das eine Botschaft hat für dich, für jetzt, für heute. Und das werden wir heute auch ein bisschen beleuchten. Dazu möchte ich Römer 15 erwähnen, denn alles, was zuvor geschrieben wurde, ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also alles, was geschrieben wurde, ist für unsere Belehrung geschrieben. Und dann kommt die dritte Ebene. Auf diese Ebene werde ich heute nicht viel eingehen, aber wenn es der Herr erlaubt, darf ich ja im Juli dann nochmals hier sein, werde dann eher auf diese Ebene eingehen. Man nennt das die heilsgeschichtliche Ebene. Das heißt, Hinweise auf der einen Seite auf Gott selber. Eben, wer ist denn Gott? Was hat er für Gedanken? Was hat er für Pläne mit uns? Und da ist natürlich dieses Buch Ruth, insbesondere mit Boas, dem Löser, oder, von Ruth. Oder, da kommt es automatisch, Erlöser, Erlöser. Wer ist unser Erlöser? Jesus. Oder? Das ist dann diese Ebene. Man kann es auch anders zusammenfassen. Auf der einen Seite ist die Beantwortung, was war. Und das ist ja das Wunderbare, oder? Dieses Buch, die Bibel, ist nicht irgendein Geschichtsbuch oder ein Fabelbuch. Das enthält nicht Mythen, sondern echte Geschichte. Geschichte eben aus Sicht Gottes. Nicht wie wir es in der Geschichte in der Schule hatten, oder? Es ist nicht ein Geschichtsbuch in diesem Sinne, aber es enthält wahre Geschichten. Geschichten, die Gott durch die Jahrhunderte mit Menschen geschrieben hat. Menschen wie du und ich, mit unseren Schwachheiten, mit unseren Stärken, die Gott gebrauchen möchte. Die andere Frage, die beantwortet ist, wer sind wir? Und wo stehen wir eigentlich? Und dann die allerwichtigste, wer ist eben Gott? Und was will er für uns? Gehen wir weiter im Text. Das Buch Ruth, eben haben wir gesehen, hat so ein Vorwort, man sagt immer ein Prolog, ein Vorwort, ein Einstieg. Und da sind wir mitten in der Misere, oder? Und jetzt wird das Ganze aufgelöst, oder? In einer Novelle wird das Ganze jetzt hingeführt, und zwar in mehreren Akten. Man hat 4 Akte. Innerhalb von jedem Akt gibt es meistens 2 Szenarien. Es gibt sehr viel direkte Rede auch, oder? Es wird sehr viel gesprochen. Und ganz am Schluss gibt es dann noch den Abspann, oder? Von der Geschichte. Und wir sind jetzt hier im ersten Akt, in der ersten Szene. Nämlich der Moment, wo sie jetzt ausziehen. Dazu gibt es in diesem Fall wie eine Rahmenerzählung. Es wird uns gesagt, was jetzt genau ist. Und da möchten wir Vers 6 und 7 lesen. Da machten sie, da geht es um Noemi, sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Judäa zurückzukehren. Nun möchte ich hier auf 2 Sachen hinweisen. Das erste, eben dieses Bethlehem. Das heißt eigentlich Haus des Brotes. Und ich habe mir dann auch überlegt, der Herr Jesus hat ja auch gesagt, in Johannes 6, 34, ich bin das Brot des Lebens. Und das Brot ist ja das Grundnahrungsmittel, und geistlicherweise, oder, wissen wir, dort, oder wenn wir dort sind, wo Gott möchte, dann werden wir das Brot haben, das geistliche Brot. Dann werden wir die Fülle haben. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Er ist unsere Fülle. In ihm haben wir alles. Aber er möchte auch, dass wir ganz praktisch in unserem Leben an dem Ort sind, wo er uns möchte. Das heißt dort im Epheser 2, dass er die Werke vorbereitet hat, in welchen er möchte, dass wir wandeln. Also er hat einen guten Weg vorbereitet. Und mein Gebet ist zum Beispiel immer wieder für mich, für meine Familie, dass wir in diesen Wegen wandeln dürfen, die Gott für uns vorgesehen hat. Und dann werden wir die Fülle haben, dann werden wir das Brot haben. Und wir haben gelesen, dass jetzt in diesem Bethlehem kein Brot war. Im Hintergrund vom Buch Richter wissen wir, das Brot fehlte immer, wenn die Menschen Gott ungehorsam wurden. Immer dann, wenn eben Eigenwille da war. Immer dann, wenn man eigene Wege gehen möchte. Dann kommt geistliche Hungersnot. Und das gilt im übertragenen Sinne auch für uns. Und ich merke es an mir selber, und alle, die Kinder haben, erleben das ja auch mit den Kindern, wenn Kinder so eigenwillig oder irgendetwas machen. Also mich als Vater, oder ich merke dann, das geht dann so richtig an die Emotionen, oder? Und dann überlege ich mir, wie ist wohl Gott mit uns? Oder? Wie ist das für ihn mit uns? Wenn wir wieder so eigenwillige Wege gehen. Manchmal kennen wir das auch, oder? Dass wir vielleicht irgendjemanden kennen und merken, ui, dieser Weg. Und dann versuchen wir zu reden, versuchen irgendwie darzulegen, schau, wir denken, dass das wahrscheinlich nicht gut ist oder sie, das Wort Gottes. Und dann Leute solche Wege gehen, ja, und dann auch viel Leid schlussendlich haben. Ich denke immer dann, wenn wir eigenwillige Wege gehen und dann das einfach durchziehen wollen, dass Gott uns dann eben genau wegführt nach Moab, geistlicherweise. Moab, vielleicht möchte ich auch an die Geschichte erinnern von Lot. Lot, der ja aus Sodom fliehen musste, der dann sich eben auch eigenwillig zurückzog in diese Höhle, anstatt in diesem Dorf zu bleiben, das Gott ihm gesagt hat. Und dann die beiden Töchtern gesagt haben, hey, wenn das so weitergeht, dann haben wir keine Nachkommen. Wir müssen was tun. Und dann eben diese eigenwillige Angelegenheit mit dem Inzest. Und so ist Moab eben der Sohn von Lot mit seiner Tochter, seiner ältesten Tochter, also der älteren. Und so denke ich, ist das vielleicht wie ein Symbol. Und durch die ganze Bibel hindurch sieht man immer wieder, Moab ist im Widerstreit mit Israel. Es gibt einfach keinen Frieden. Und auch später dann in den Propheten, es sind immer wieder ganz klare Aussagen eben gegen Moab, weil Moab eben sich verschlossen hat gegenüber Gott und nicht auf diesem Weg ist. Und für mich ist eben dieser Vers, hier Epheser 2,10, hier habe ich ihn, möchte ihn doch auch nochmals lesen, dass wir uns ihn wie einprägen. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist das Wunderbare, oder? Wir müssen nicht meinen, wir können gute Werke tun, um Gott zu gefallen. Das geht nicht, oder? Das dürfen wir getrost beiseite lassen. Sondern wir sind da, wie wir es auch gesungen haben, leer, anerkennend, bekennend, wir können es nicht. Wir sind Sünder. Aber du kannst. Und so wirkt er in uns durch den Heiligen Geist, der in uns ist, dass wir in diesen Wegen wandeln können und Frucht bringen können. Frucht für Gott, Frucht, die Gott ehren. Und das ist etwas ganz anderes als Gesetzlichkeit, oder? Wir sind nicht da, um meinen, oh, wir dürfen das nicht, nein, wir müssen das. Das dürfen wir getrost weglassen. Wenn wir Jesus erkennen, wenn wir ihn vor Augen haben, dann ist es doch unser Wunsch, wir wollen ihm gefallen. Ich möchte ihm gefallen, weil er hat so viel für mich getan. Unendlich viel. Und gerade wenn wir jetzt eben an Ostern denken, an Karfreitag, was ihn das gekostet hat. Und immer dann, wenn wir es zulassen in uns, das Unglaube oder auch Zweifel, wenn wir die, lass mal, Zweifel kommen immer wieder auf. Unglaube kommt immer wieder auf. Misstrauen gegenüber Gott. Ja, meint es wirklich gut mit mir? Und ich denke gerade, es gibt so viele verschiedene Situationen, in denen wir drin sind. Gerade eben, wenn es nicht so gut läuft rundherum, Oder wenn jemand alleine ist und denkt, ja, meint Gott wirklich gut mit mir? Ich finde keinen Mann oder keine Frau oder was immer auch. Und genau dann eben Vertrauen. Sagen, ich vertraue auf Gott, er hat den richtigen Weg. Weil alles andere wird schlussendlich eben zur Sünde führen, zum Abweichen von dem, was Gott möchte, mit uns zur Trauer führen und geistlichen Tod. Das ist dann die Auswirkung. Ich möchte weiterfahren mit dem Text. Wir kommen jetzt in die erste Gesprächsrunde. Es gibt da drei Gesprächsrunden oder in dieser ersten Szene. Und Noemi aber sprach zu ihren Schwiegertöchtern, geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Und der Herr, und das ist doch interessant, ich habe das extra in Klammern gelesen, eben Yahweh, also der Bundesgott, sie redet eigentlich immer von Bundesgott, der Gott, der mit Israel einen Bund geschlossen hat, also Yahweh, erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Und der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jeden im Hause ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied, eben so einen Abschiedskuss. Da erhoben sie die Stimme und weinten, und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Jetzt muss man natürlich verstehen, in der damaligen Kultur hätten sie oder hätte auch Orpa noch nicht sagen können, ja, ist okay, super, war schön mit dir, vielleicht sehen wir uns wieder einmal und wäre dann gegangen. Das wäre dann wie ein Affront gewesen, das wäre dann wie eine Beleidigung gewesen. Das wäre nicht möglich. Also deshalb haben beide gesagt, nein, nein, wir bleiben bei dir. Wir gehen zur nächsten Runde, Gesprächsrunde, und Noemi muss jetzt nachdoppeln. Oder? Sie muss jetzt irgendwie nochmal sagen, nein, nein, kehrt jetzt um und muss das noch gut begründen auch. Und so sprach Noemi, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr denn mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden können? Und da muss man jetzt im Hintergrund eben diese sogenannte Levirats- oder Schwager-Ehe kennen. Im Altertum war es eben üblich, dass wenn der Mann gestorben ist und sie hatte noch keine Kinder und dieser Mann hatte noch Brüder, dass dann einer der Brüder sie heiraten musste. Also wirklich fast musste, oder? Es gab natürlich die Möglichkeit, dass er sich da verweigern konnte, das kann man auch nachlesen im 5. Buch Mose, aber das war dann eine Schande für ihn, wenn er diese Verantwortung, es ging eben vor allem um Verantwortung, oder? Das muss man sich bewusst sein. Weil diese Witwe ohne Kinder, das war eben so ziemlich das Schlimmste in dieser Gesellschaft. Und so ging es um die Verantwortung, die übernommen wurde, um eben für diese Witwe zu sorgen und Kinder zu zeugen, die dann, vor allem das erste Kind, eben dem verstorbenen Bruder quasi galt, damit diese Linie nicht ausstarb. Das war auch wichtig, dass eine solche Linie nicht ausstarb. Und so sagt sie, schau, ich habe doch gar keine Kinder mehr, oder keine, die ihr dann heiraten könntet. So kehret doch um, meine Töchter, geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre, wollt ihr denn deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Also sie hat jetzt das erste Argument gebracht, schau, ihr habt keine Chance. Und jetzt muss man natürlich noch eben berücksichtigen, wenn jetzt sie nach Bethlehem gehen, als moabitische Frauen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einen Mann angeln können, die tendiert gegen null. Weil eben, sage ich mal, der Ruf ziemlich ruiniert war von diesen moabitischen Frauen. Und so hat sie auf diese Schiene mal argumentiert. Und dann hat sie gedacht, wenn das nicht reicht, noch ein zweites Argument. Schaut, Gott ist gegen mich, oder? Schaut, wie es mir gegangen ist. Und das lässt dann wiederum ins Herz von Noemi bieten. Sie kehrt zwar um, oder? Aber irgendwie hat sie noch nicht den Frieden da gefunden, oder? In ihrer Situation. Das kommt eben erst später. Und dann sehen wir, da erhoben sie ihre Stimme, weinte noch mehr und Orpa küsste die Schwiegermutter und ging dann, oder? Ruth aber hing ihr an. Das heißt, jetzt war der Moment gekommen, bei dem sie wirklich gehen, zurückkehren konnte. Ruth aber bleibt. Und jetzt kommt die dritte Gesprächsrunde, oder? Jetzt muss Noemi nochmal volles Geschütz auffahren, damit sie umkehrt. Und sie sagt, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk, zu ihren Göttern, kehre du doch auch um, deiner Schwägerin nach. Und bevor sie da wahrscheinlich noch nachdoppeln konnte, hat dann Ruth eingehakt und gesagt, dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Und jetzt kommt etwas vom Schönsten. Und selbst die Juden heute noch, wenn irgendjemand, der eben nicht Jude ist, sich zum Judentum bekehrt und Jude werden will, dann werden diese Verse genommen. Da muss er diese Verse sprechen. Heute noch, oder? Das ist ganz spannend. Und sie, und das ist übrigens von der Literatur, wenn man das genau dann anschaut, wie das aufgebaut ist, oder? Ist das wirklich sehr, sehr fein ausgearbeitet und es ist ein Bund. Also Ruth macht hier einen Bund mit Noemi, der einseitig ist, von ihrer Seite her gebunden ist. Es ist ganz spannend, wie das auch aufgebaut ist. Sie sagt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Es ist übrigens in der Versform wie ein Gedicht. Es sind solche Versformen und die Poesie im Hebräischen ist immer so, dass vielfach etwas wiederholt wird. Man gibt einen Vers und wiederholt diesen Gedanken in anderen Worten. Und das sieht man hier, oder? Der erste Vers, wo du hingehst, da will ich hingehen. Dann kommt der zweite Vers, der den ersten Gedanken nochmals verstärkt oder verdoppelt. Wo du bleibst oder wohnst, da will auch ich bleiben. Und damit ist dieser Gedanke geschlossen, ich bleibe bei dir, ich werde für dich sorgen. Das ist die Aussage, die sie macht. Sie sagt, ich werde Verantwortung übernehmen für dich. Und dann kommt der zweite Gedanke, dein Volk, das ist das, was wir vorhin gehört haben, dein Volk ist mein Volk. Und dann kommt wieder die Verstärkung, oder der zweite Vers, dein Gott, und sie braucht jetzt das Wort Elohim, das ist das allgemeine Wort für Gott. Dein Gott ist mein Gott. Und dann kommt der dritte Gedanke, wo du stirbst, da sterbe ich auch und dort will ich begraben werden. Das ist dann wieder die Wiederholung, diese Verstärkung. Und dann kommt der Schwur, oder? Also ein Bund hat immer am Schluss einen Schwur, mit dem man das wie verstärkt, das ist wie die Unterschrift, oder? Die gilt, oder? Da kann man nachher darauf schauen. Und dieser Schwur ist dann gegenüber diesem Bundesgott. Und das ist das Wunderbare. Man sieht, dass Ruth eben diese Erfahrung, wie wir vorhin auch schon gehört haben in der Einleitung, sie hatte diese Erfahrung mit Gott. Es war wirklich ihr, auch ihr Bundesgott. Es war nicht einfach ein Elohim, nicht irgendein Gott. Ich meine, im Altertum, da hatten sie Gedanken über verschiedene Götter und das war nichts Besonderes, dass Israel auch einen Gott hatte. Das Besondere war, dass der kein Bild hatte, oder? Das war für sie befremdlich. Aber dass es der Gott von Israel war, das war weiter mal auch nicht etwas Besonderes. Aber wenn sie jetzt sagt, Yahweh, also Yahweh, der Bundesgott, dann ist das etwas Besonderes. Da hat sie ganz offensichtlich ihr Herz gegenüber Gott geöffnet. Also der Herr tue mir dies und das noch mehr, wenn ich der Tod allein entscheiden soll. So ist schlussendlich dann dieser Bund, den sie von ihrer Seite her mit Noemi macht. Und das vor Gott wie unterschreibt und sagt, das gelobe ich dir, das möchte ich so tun. Und so ist das ein wunderbares Glaubensbekenntnis, das sie gibt. Und wir sehen, dass sie dann das durchgezogen haben, sind dann miteinander zurückgegangen. Nun, Ruth ist ein Beispiel für uns. Ein Beispiel für eine Frau, die geglaubt hat. Ihr Glauben war lebendig. Ihr Glauben war real. Ihr Glauben hatte Auswirkungen. Es war nicht einfach nur etwas, das sie gesagt hatte, sondern ihr ganzes Leben stand dahinter. Sie hatte aber auch Mut, weil es brauchte wirklich Mut für sie, um zu gehen. Ich habe kurz das dargestellt. Sie wusste nicht, was sie erwartete in Bethlehem. Sie hatte keine Ahnung. Aber es war auch eine selbstlose Liebe. Und das ist das, was sich im Buch von Ruth dann sich noch ausarbeitet, vor allem im Kapitel 2, wo sie dann Ähren lesen geht, diese Ähren heimbringt oder für die Ruth und eben für Ruth sorgt. Wirklich ganz wunderbar. Nun ist die Frage, was heißt das jetzt für uns? Was wollen wir mitnehmen von heute Morgen? Für mich ist es immer wieder wichtig, mich in das Licht Gottes zu stellen. Ganz bewusst auch zu beten, Herr, zeige mir auf, ob in mir irgendein Weg ist, der Mühsal. So heißt es, hat der David auch gebetet. Öffne mir die Augen, ob ich irgendwo an einem falschen Ort bin. Und manchmal wissen wir auch, oder, wenn wir gewisse eben eigenwillige Wege wieder gehen. Oder dass wir vielleicht auch einen klaren Ruf wissen, Gott möchte mich an einem bestimmten Platz haben, aber irgendwie habe ich 100 Ausreden, um nicht zu gehen. Für mich ist immer wieder Mose natürlich etwas, was mich freut. Oder Mose, der dann sagt, du schick einen anderen. Oder? Sagt, nein, du musst gehen. Und so möchte Gott vielleicht dich irgendwo hin oder irgend an einem Platz, für irgendeinen Dienst, was immer auch. Und wenn du dann spürst, doch irgendwie, ich bin da noch am Widerstand leisten, ist es vielleicht Zeit, hier umzukehren. Oder vielleicht haben wir einige hier unter uns, ich kenne ja nur ein paar wenige, die sind jetzt vielleicht hier heute Morgen, aber das mit Jesus, naja, die haben ihr Leben noch nicht wirklich übergeben. Sie sind eigentlich noch wie Ruth, als sie noch eben in Moab war. Die war gar nicht in Bethlehem, oder? Und so ist auch hier heute Morgen die Stimme von Jesu, die dich ruft und sagt, heute ist die Zeit. Heute ist der Moment, wo du umkehren kannst und dein Leben Jesus anvertrauen. Und hier gibt es sicher einige Leute, die du nachher auch angehen kannst, um darüber zu reden. Und das andere, das ist für mich eben Noemi. Sie war in Bethlehem, eben gläubig, aber aus irgendeinem Grund irgendwie in Moab gelandet. Jetzt haben wir gehört, ja, das Brot, das gibt es in Bethlehem, oder? Dort ist das Brot. Ich möchte wieder umkehren, ich möchte wieder zurück. Ich möchte wieder an diesen Weg, wie Epheser 2, wandeln, die Gott für mich bereitet hat. Und was für mich faszinierend ist, es ist immer möglich. Umkehr ist immer möglich, das ist der Titel, den ich gegeben habe. Es gibt nichts, das einem hindert. Und auch wenn es zum tausendsten Mal ist, oder? Du darfst immer wieder umkehren. Es ist immer wieder möglich. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen immer wieder Buße tun, immer wieder umkehren. Und ich möchte schließen mit dem Vers aus 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.